Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Session von Börse at Home, unserer montäglichen halben Stunde mit fundiertem Börsenwissen. Heute mit einem Thema, das Einsteiger beunruhigt, aber auch für professionelle oder sagen wir fortgeschrittenere Investoren relevant ist, nämlich der Absicherung. Die Aktienpreise sind nach wie vor ziemlich hoch. Der DAX ist gar nicht so weit von seinem Allzeithoch weg, wie wir manchmal denken. Und das Inflationsgespenst geht um, die Nervosität steigt. Und da kommt dem einen oder der anderen den Gedanken, was tue ich jetzt, um meine Buchgewinne zu sichern? Und darüber möchte ich heute mit dem professionellen Trader Marc Pötter sprechen. Schön, dass du da bist, Marc. Wir wollen mal ein bisschen herantasten, was für Möglichkeiten es gibt, wie man seine Gewinne absichern kann, außer verkaufen. Verkaufen ist natürlich immer eine Möglichkeit. Aber was gibt es denn da noch? Marc, woher kommt dieses Hedging, diese Idee? Vielleicht magst du uns das mal kurz zum Einstieg erklären.
Ja, gerne. Also was man halt im Prinzip sagen muss, ist, dass halt Hedgen ja schon eine sehr, sehr alte Sache ist, oder dass wir Menschen ja eh dazu neigen, dass wir gerne die Gewinne absichern wollen und halt nicht mehr ins Risiko laufen wollen. Daher auch der Name Hedgefonds, also die Hedgefonds früher, das war ja auch die Grundidee, dass man absichert, also eine ganze Industrie ist dann dadurch entstanden. Ich möchte aber vielleicht mal direkt auf deine Frage eingehen. Absicherungsstrategien ist natürlich gut. Ich will vielleicht nur einen Hinweis geben, dass wenn wir mal überlegen, dass der DAX mit einem Indexstand begonnen hat von 100 Punkten in den 80er Jahren, dann sollte man natürlich auch nicht so denken, dass wir sagen, oh, der ist jetzt schon sehr hoch, muss jetzt fallen. Ja, damals, wenn der DAX von 100 Punkten auf 1000 Punkte hoch ist, der hat sich verzehnfacht, ja, dann hätte man auch mit Sicherheit nicht gut daran getan, wenn man dann gesagt hätte, ich verkaufe jetzt alles. Wir wissen, der steht heute bei 15.000 Punkten, beziehungsweise 15.500 aktuell. Also von daher eher so, nur der langläufige Trend ist schon gut, dass man in Aktien drin ist, aber gerade halt, wir sind alles Menschen und wir wollen natürlich irgendwas absichern und deswegen will ich auch da gerne noch ein paar Einblicke geben. Also auf der einen Seite, wie du sagtest, klar kann man im Prinzip Sachen verkaufen. Und da ist eigentlich eher das, dass man sagen kann, was dieser klassische Ansatz, den wir halt hatten, ein Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen und ein Drittel Cash zum Beispiel. Also, dass man einfach sagt, ich will die Aktienquote nicht bei 100% belassen. Ja, das wäre etwas, was man ziemlich einfach umsetzen kann. Aber was natürlich zum Beispiel jetzt auch gerade während so einer Pandemie interessant ist und was ich auch zum Beispiel letztes Jahr wirklich durchgezogen habe mit meinem Depot, was gar nicht nötig war, aber was man die Zukunft kennt man ja nicht, dass man zum Beispiel einen Put-Optionsschein kauft. Ein Optionsschein ist nichts anderes, dass ich ein Verkaufsrecht habe von einem ganz gewissen Index oder Wertpapier. Das heißt also, dass ich zum Beispiel jetzt sagen kann, ich darf den DAX auch in einem halben Jahr zu 15.500 verkaufen. Und dementsprechend gewinnt also dieser Schein an Wert, wenn der Kurs fällt. Ja, das wäre also etwas, was man gut machen kann. Wo man aber auch zu sagen muss, ich habe das mal komplett ausgewertet für die Fuchsbriefe über einen 10-Jahres-Zeitraum. Das ist etwas, was man dann machen sollte, wenn man auch der Meinung ist, dass tatsächlich die Kurse stark fallen können. Also das ist nichts, was ich quasi so permanent als Feuerversicherung permanent mitlaufen lassen kann, weil mich das Geld kostet und ich also dann natürlich sonst jedes Jahr immer wieder 2, 3, 4, 5% von meinem Depot da rein oder das dafür ausgeben müsste. Ja, und das würde dann eigentlich die lange Rendite, die ich ja anstrebe, mit meinem Depot auffressen. Also von daher, wenn ich von einem kurzen Rücksetzer ausgehe oder von einem starken Rücksetzer ausgehe, ist zum Beispiel so ein Put-Schein sehr gut zu handeln und kann man ja auch mit seinem Depot über alle möglichen Börsen handeln. Also gibt es entsprechende WKNs und kann man dann raussuchen und zum Beispiel handeln.
Ja, da habe ich auch eine Frage, um das festzuhalten, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Kosten bezifferst du auf 4-5% für eine Aktienposition jetzt.
Wenn man sein komplettes Depot einigermaßen absichern will mit einem Schein, also das war auch nochmal damals, was wir dann im Prinzip unterstellt haben, muss man schon irgendwas zwischen 2,5-5% investieren. Ah, okay. Ja, und diese Prämie, diese Versicherungsprämie, die ist dann natürlich weg, wenn das nicht aufgeht. Das heißt also, ich habe dann nur noch 95% übrig von meinem Depot und muss damit dann natürlich wieder gucken, dass ich über 100% komme, beziehungsweise halt dann auch die Rendite damit generiere. Richtig.
Du nanntest jetzt Optionsscheine als Möglichkeit. Geht das auch mit Knockouts, also mit diesen anderen nicht so komplexen Produkten?
Ja, Knockouts sind deutlich transparenter als ein Putschschein. Ja, bei diesem Putschschein, der hat den Nachteil, dass halt da diese sogenannte implizite Volatilität, also der ist immer dann teuer, wenn die Schwankung eh schon hoch ist, wenn ich eigentlich schon absichern will. Also das kann ich im Prinzip nicht so gut kalkulieren, wie der Preis dort sein wird. Der Putschschein hat allerdings den Vorteil, dass wenn der Kurs doch weiter steigt und dann irgendwann fällt, dass ich dann damit noch Geld verdiene. Der Knockout-Schein, den du angesprochen hast, da muss ich halt im Vorfeld schon auch abwägen, wie weit kann der Kurs denn noch weiter steigen? Ja, weil ich quasi genau ja dann auch irgendwo eine Grenze einsetze, den sogenannten Knockout. Und wenn der Kurs dagegen kommt, dann bin ich halt ausgenockt. Das heißt also, aber damit kann ich natürlich schon gut arbeiten, dass wenn ich sage, nehme jetzt mal den aktuellen DAX als Beispiel, ich gehe nicht davon aus, dass der über 17.000 geht, dann könnte ich sagen, ich nehme einen Knockout auf 17.000 und wenn der also unter 17.000 bleibt, dann kann ich halt mit diesem Schein dann auch mein Depot absichern und der läuft halt. Aber auch da, klar, wenn der Kurs weiter steigen würde, auch da hätte ich die Kosten, dass ich halt so ein Instrument kaufen muss, also auch wiederum wie eine Art Versicherung.
Ja, ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, als Anleger kann man dann auch das rätst du auch, dass man zum Original geht, also zu Eurex. Im Endeffekt sind die Knockout-Scheine ja Abbildungen von Eurex-Positionen. Was hältst du davon?
Also Future das machen zum Beispiel Institutionelle so, dass die also typischerweise mit einem Future absichern oder auch dann mit sogenannten echten Optionen an der Eurex absichern. Das ist gerade für deutsche Kunden aktuell nicht interessant, weil wir seit dem 1.1. eine Änderung haben im Einkommensteuergesetz. Und da kann man bei diesen sogenannten Terminkontrakten nur noch 20.000 Euro Verluste auch unterjährig abrechnen. Das heißt also, da habe ich den ganz großen Nachteil, dass wenn ich meinen Depot absichere mit einem Future und die Aktien würden weiter steigen und als Beispiel jetzt mal und die Aktien würden 100.000 Euro verdienen, mein Future würde 100.000 Euro verlieren, dann kann ich nur noch 20.000 Euro absetzen davon. Das heißt, also 80.000 Euro, da wird so getan, als wenn es sie gar nicht gäbe. Ja, das ist etwas, das ist aktuell schwierig, das wird wahrscheinlich auch nochmal im Prinzip überdacht werden, aber von daher ist man mit einem Knockout in der Hinsicht oder mit einem, oder alles, was eine WKN hat, besser beraten, weil da kann ich die Verluste in voller Höhe gegenrechnen.
Also haben wir, verkaufen ist eine Option, aber vielleicht nicht so die allerbeste, weil wenn ich komplett meine Position weggebe, bin ich ja aus dem Markt draußen. Dann, wenn ich jetzt temporär sozusagen was absichern möchte, dann sollte ich aber eine starke Meinung haben für einen kurzen Zeitraum, weil wenn ich das langfristig tue, wird es zu teuer.
Das Richtig. Und
Futures and Options auch von der Eurex aus Steuergesichtspunkten zu riskant. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Was es im Prinzip noch gibt, was ja im Prinzip viele Leute kennen, ist der sogenannte Stop-Loss. Dass ich also, zum Beispiel kann ja sagen, dass wenn ich eine Aktie habe, dass wenn die 20% fällt, dass ich die dann verkaufe nach dem Motto, die ersten Verluste sind die kleinsten Verluste. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir auch nachweisen konnten, was beispielsweise auch, wenn man sich so einen Zeitraum anschaut von 2007 bis 2017, da war ja die Immobilienkrise mit drin, also ein ziemlich heftiger Crash. Und dass man dadurch doch sein Depot ziemlich gut absichern kann. Da gab es dann aber in der Auswertung einen kleinen Nachteil, dass man, wenn man sowas macht, also wir hatten es im Prinzip damals gemacht mit einer 10%igen Absichern, das heißt, wenn die Aktie oder wenn der Index um 10% fällt, dass wir dann ausgestiegen sind, das hat richtig gut funktioniert. Nur wenn du das zum Beispiel mit 15% gemacht hast oder mit 5% gemacht hast, hat das nur sehr, sehr schlecht funktioniert. Ja, und das wäre auch so mein Rat, dass man da nicht unbedingt nachstrebt, das damit abzusichern, weil viele Leute haben dann Einzelaktien drin, Aktien springen teilweise über Nacht oder bis Wochenende. Also die Umsetzung ist da im Prinzip sehr, sehr schwierig, gerade wenn man halt nicht nur einen großen Fonds hat oder sowas. Und halt auch, je nachdem, wie man dieses Intervall anpasst, ist das zwar, dass man sagen kann, im Nachhinein hat das gut funktioniert, aber wie das halt immer so ist, wir können ja nicht erst in 10 Jahre warten und dann sagen, so, ich sichere rückwirkend ab, sondern wir müssen ja jetzt absichern, wenn wir was tun wollen. Und auch da muss man sagen, ist also diese Stop-Loss-Absicherung sehr komplex und nicht unbedingt zu empfehlen. Wo sie meines Erachtens sehr, sehr gut zu empfehlen ist, du hast ja auch zu Anfang angesprochen, die Tech-Werte. Wenn ich einen sehr, sehr starken Trendmarkt habe, dann kann ich das zum Beispiel richtig gut machen. Ja, einfach halt, weil ich halt nicht diesen typischen Verlauf habe bei Aktien, dass das so hin und her geht, sondern ich habe ja Aktien wie eine Microsoft oder auch wie eine Palo Alto oder sonstige Aktien, die marschieren ja hoch und hoch und hoch. Ja, und da ist es zum Beispiel schon sehr ratsam, dass ich dann noch sagen kann, ich kann mit so einem nachgezogenen Stopp die Gewinne absichern. Und wenn ich halt mal ausgestoppt werde, ja, dann kann ich halt wieder einsteigen. Und dann kann ich halt gucken, wie weit fällt sie. Oder kann auch dann sagen, gut, dann steige ich einfach am neuen Hoch wieder ein, wenn sie wieder zurück ist im Aufwärtstrend. Also dafür zum Beispiel ist das gut geeignet, wäre aber jetzt nichts, wo ich mein komplettes Depot mit absichern kann.
Und da ist ja das Stichwort an der Stelle ausgestoppt werden aus Versehen. Wie würdest du diese Stoppschwelle finden? Also ganz praktischer Tipp, ich habe jetzt eine Aktie. Wie finde ich da den passenden Stop, um eben zu vermeiden, dass ich zu oft rausfliege, weil dann habe ich ja wieder Transaktionskosten. Die sind zwar nicht mehr so hoch 2021, wenn ich beim günstigen Broker bin, aber ich meine, ich muss was tun, ich habe Kosten, ich habe auch vielleicht das Pech, dass ich an der Stelle versteuern muss, weil dann in dem Augenblick, wenn ich in der Gewinnzone bin und ich werde ausgestoppt, dann wird ja mein Gewinn realisiert. Also wie würdest du, wenn du sagst, für Einzelaktien, gerade so für sehr dynamische Tech-Werte, sind Stops günstig als Trailing-Stop? Trailing Stop ist ja der sich anpasst.
Richtig, genau.
Wie findest du diese Stoppschwelle?
Also typischerweise gehe ich persönlich da charttechnisch vor. Das heißt also, ich schaue mir schon ein Chartbild an und dann so nach der klassischen Trendlehre, die wir auch haben, dass wir also sehen, ein Hoch, dann kommt ein höheres Hoch und dann gibt es ja auch dann typischerweise, dass man so einen Aufwärtskanal hat mit den Tiefs und ein höheres Tief und so weiter, dass man also schon guckt, dass man dann unter ein, zwei Tiefs ist, die wir hatten in der Vergangenheit. Und typischerweise kann man auch sagen, also alles, was so unter 10% ist, da wird man auch typischerweise vom Marktrauschen ausgestoppt. Also es kann halt einfach schon mal passieren, dass selbst eine PayPal oder irgendwas, dass die mal 5-6% dann auch mal fällt oder dann nochmal 3% fällt. Und dann wäre es eigentlich schade, wenn ich bei so einem kurzen Rücksetzer ausgestoppt werde. Also da müsste man schon gucken, dass man ein bisschen mehr Luft lässt. Aber sonst halt klassisch, also nach der Charttechnik vorgehen, wie man sie auch typischerweise ansetzt. Ja, also da gibt es ja also relativ viel auch Infomaterial, die man so bekommen kann, wie man charttechnisch vorgehen kann.
Also Einzelaktien würdest du empfehlen, mit Stops zu arbeiten, nicht für den gesamten Markt, weil hat sich gezeigt, dass das nicht viel bringt auf Dauer, sondern nur für einzelne Werte, weil es für den Gesamtmarkt ja auch relativ komplex wird, wenn man ein Depot hat, aber das aus mehr als einer Position besteht.
Also das ganz einfache genau.
Ein einfaches ETF-Depot, würdest du da sagen, ich soll mit einem Stop arbeiten oder eher nicht?
Das würde ich auch im Prinzip nicht tun. Wie gesagt, das war ganz genau das, was wir ausgewertet haben, dass man da Glück haben kann, dass das richtig gut funktioniert, aber halt auch Pech haben kann. Ne? Und gerade bei einem ETF, da will ich ja auch ausnutzen, dass ich halt eine breite Streuung habe, also dass ich quasi durch die Streuung ja auch eine Risikoreduzierung hinbekomme. Ja, und von daher, also wenn ich halt Einzelaktien habe, dann gehe ich ja ganz gezielt das Risiko ein. Da ist auch sinnvoll, dass ich ganz gezielt auch dann eingreifen kann. Aber in dem Moment, wenn ich sage, ich bin breit gestreut im Markt, da ist also nach unserer Auswertung besser halt, dass ich laufen lasse, beziehungsweise, dass ich halt dann damit arbeite und sage, okay, wenn mir das zu viel Risiko ist, selbst wenn ich breit gestreut im Markt bin, dass ich dann halt noch einen Teil Kasse halte. Also dieses alte Modell, dass man zum Beispiel Anleihen hält, ist für den Privatkunden eher nicht so gut geeignet, weil wir kaum noch Zinsen bekommen. Ja, also aus welchem Grund soll ich ein Unternehmensrisiko eingehen, was pleite machen kann, wenn ich dafür 0,5% bekomme im Jahr. Das ist dann eher im Prinzip interessant für Größe, die halt Geld parken müssen. Aber von daher, also wenn ich da Risiko rausnehmen will, ist tatsächlich ein Teilverkauf interessant, dass ich halt dann sagen kann, okay, wenn es mal wieder runterkommt, dann kann ich wieder nachkaufen. Ja, das ist also auch etwas vielleicht für Leute, na, du hast gerade angesprochen, die jetzt sagen wir, schon gut verdient haben, vielleicht für Leute, die jetzt einsteigen wollen. Das finde ich immer interessant. Das ist etwas, was ich auch so aus meiner Nachbarschaft dann höre. Ja, ich will jetzt im Prinzip doch mal einsteigen. Wie kann ich das machen? Da kann man sagen, dass wissenschaftlich ist es so, alles Geld, was du investieren möchtest, am besten jetzt sofort. Das ist langfristig nachgewiesenermaßen das Beste. Ich persönlich bin da nicht so ein Freund von, weil wir keine Maschinen sind. Das ist jetzt rational das Beste. Aber es ist nicht angenehm, wenn ich alles investiere, also alles Risikokapital, was ich investieren will, und dann kommt ein Börsencrash. Ja, das ist einfach, damit schläft man nicht gut, selbst wenn man weiß, das war ja vielleicht rational das Richtige, dass ich halt so einsteigen soll. Und was man dann halt ganz gut machen kann, dass man tatsächlich sagt, ich splitte das zum Beispiel in drei Tranchen und mit einer Tranche auf jeden Fall einsteigen, dass ich dabei bin. Ne, wir haben ja gesehen, DAX war mal bei 100 Punkten, jetzt bei 15.000. Also es kann auch sein, dass der in 10, 20, 30 Jahren bei 100.000 ist oder so. Das weiß ja keiner. Dann bin ich aber mit dabei. Und dann weiß man auch, dann freut man sich sogar, wenn der Markt ein bisschen korrigiert, weil ich dann ja günstiger mit der nächsten Tranche nochmal nachkaufen kann. Ne? Oder ich kann zum Beispiel sagen, nach 2, 3 Jahren selbst wenn die Kurse angestiegen sind, dann kaufe ich halt zwar teurer nach, ich weiß aber, ich habe schon mal einen Teil, der sogar positiv ist. Ne, das ist also mal für uns Menschen etwas, wo ich immer finde, wo man als Neuanleger dann ganz gut mit einsteigen kann, einfach weil ich damit viel besser schlafe, obwohl es nicht die rational richtige Methode ist, die man jetzt wissenschaftlich untermauern würde.
Da sind wir auch völlig deiner Meinung. Also werden auch häufig gefragt, was soll ich tun? Soll ich jetzt einsteigen? Ja, jetzt einsteigen, aber am besten nicht mit allen, sondern kurz aufteilen. Jetzt kommt eine Frage zu diesem Steuerthematik. Und zwar eine ganz simple. Long-Put-Optionsscheine können ja auch mehr als 20.000 Euro im Jahr verlieren. Wie kann man das gegenrechnen? Also meines Wissens ist es so, dass die ja nicht unter diese Grenze fallen. Und das, aber ich weiß es nicht genau, wenn du Verluste aus einem Optionsschein machst, kannst du die gegen Verluste aus anderen Optionsscheinen gegenrechnen, oder?
Ja, das ist also auch auf meinem Wissensstand, also immer wenn eine WKN dran ist, dann kann ich es gegenrechnen. Wenn es halt direkt die Option an der Eurex ist, dann sind das Terminkontrakte nach meinem Wissensstand und dann kann ich sie nicht gegenrechnen, ja. Also aber da immer bitte, weil sich das auch jederzeit ändern kann, da würde ich immer einen Steuerberater zurechtziehen, weil das ist ein hochkomplexes Thema. Es gibt ja mittlerweile 3 Verlusttöpfe und dergleichen. Also da sollte man sich immer noch einmal Rat einholen.
Auch immer unter dem Vorbehalt, dass wir keine Steuerspezialisten sind. Und in der Tat, also das ist quasi wöchentlich. Es gibt ja zum einen die Gesetzgebung und dann gibt es zum anderen noch die Rechtsprechung, dass da ja Urteile gefällt werden. Also sehr komplexes Thema. Aber abgesehen davon, irgendeine Frage hätte ich jetzt noch zur Fristigkeit. Also wir sagen ja, ganz langfristig lohnt sich das gleich einzusteigen und das eben nicht abzusichern, sondern auszusitzen. Mittelfristig kann man ja durchaus einiges tun, gerade bei Einzelaktien. Was ist für dich so eine Zeit? Ab wann geht bei dir so, hört sich die Mittelfristigkeit auf? Also was ist der Zeitraum, über den wir hier sprechen?
Also für mich als immer langfristig anlegen, mindestens ab 5 Jahre, sogar im Prinzip, wenn man sogar, ich sag mal, historisch auf der sicheren Seite sein möchte, dann kann man sagen 10 Jahre. Ja, also zum Beispiel DAX ist es so, es gibt keinen Zeitraum, dass ich im DAX angelegt habe. Wenn ich 10 Jahre das Investment habe liegen lassen, dann war ich immer positiv. Ja, das ist also dann tatsächlich bei 10 Jahren, bei 5 Jahren gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen. Da muss ich schon wirklich Pech haben. Also von daher, sag mal, wenn man sagt, immer ab 5 Jahre lege ich an, da ist man schon, ich sag mal, auf einer 95% plus Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch dann, also zumindest wie es halt bisher immer war, dass man dann auch damit positiv ist. Ne? Wichtig halt meines Erachtens, dass man halt schon breit gestreut anlegt, ja, und dass man jetzt nicht sagt, ich will jetzt nur auf Wasserstoff setzen oder sowas. Das kann natürlich gut gehen, aber das ist dann halt eher mehr eine Wette, die man eingeht. Wenn ich halt weltweit breit gestreut anlege, das ist schon immer das, wo man sagen kann, damit ist man am besten unterwegs. Und vielleicht auch für die deutschen Kunden hier, ich weiß, das kenne ich aus meiner Kundschaft, alle lieben den DAX, ich auch, aber es ist trotzdem immer ganz gut, dass man auch internationale Aktien hat, ja, weil wenn wir ein deutsches Problem bekommen aus irgendeinem Grund, was die deutschen Unternehmen betrifft, dann ist es meistens so, dass es halt mich betrifft, weil ich in Deutschland arbeite, dann betrifft es meine Altersvorsorge, weil es vielleicht die Rentenkasse ist, die deutsche, und wenn ich auch dann noch nur deutsche Aktien habe und das dann auch noch dann betroffen werden würde, das ist immer schade. Also von daher, gerade als Deutscher, besser gucken, dass man ein bisschen internationaler anlegt, ne? Und das gilt aber auch für den Franzosen, der dann auch nicht nur französische Aktien kaufen sollte.
Und wenn ich jetzt Einzelaktien kurzfristig absichern will, was ist da so ein Zeitraum, den ich nicht überschreiten sollte? Meine Überlegung, jetzt einen Knockout gegenzusetzen, eine Aktienposition?
Ja, das kann man gar nicht so pauschal beantworten, aber ich würde nicht unbedingt mal mehr als so 1 Jahr, 1,5 Jahre gehen, einfach halt, weil dann auch quasi den Zeitwert, den ich mit drin habe, die Kosten werden halt dann im Prinzip relativ hoch. Und ich sag mal, wenn ich auch sagen würde, ich will es auf 2 oder 3 Jahre absichern, dann habe ich auch gar nicht mehr irgendwas Konkretes, was ich halt absichern will. Ja, sondern dann sage ich bin da eher im Prinzip vorsichtig, will etwas absichern, weiß aber gar nicht was. Also wie ich hatte ja gesagt, zum Beispiel, ich habe es letztes Jahr selbst gemacht, die Absicherung, einfach deswegen, weil es ja hieß, dass wir im Herbst, dass da die zweite Welle kommt mit Corona. So, und die Aktienmärkte stiegen aber und stiegen. So, da hatte ich zum Beispiel dann einen konkreten Hinweis, ja, die zweite Welle kann ja kommen. Ich meine, sie kam auch, hat aber den Aktienmarkt halt nicht berührt, was natürlich gut war, aber was man halt so nicht wusste. Aber das wäre zum Beispiel was, da habe ich ja konkreten Hinweis, es kann was kommen und dann kann ich das absichern. Das habe ich zum Beispiel abgesichert mit einem Putschein der bis zum 1.4. ging 21. Also man sagen kann quasi, wenn es über den Winter bis in Frühjahr irgendwann zum Crash käme, dass das halt dann etwas halt ausgleichen kann.
Was würdest du jetzt Anfängern in dem Metier, also die sich noch nie eine Option schon gekauft haben, empfehlen, wie man da rangehen kann? Also ich suche mir den Zeitraum aus, wie du es gerade beschrieben hast, das in meine Marktvorstellung passt, die ich als riskant empfinde. Was muss mir da noch überlegen? Also was für eine Meinung brauche ich noch?
Also wichtig ist, dass man den sogenannten Basiswert, und das ist quasi der Wert, zu dem man verkaufen kann. Also ich habe eben das Beispiel gebracht, ja, wenn der DAX jetzt bei 15.500 steht, dann kann ich mir quasi ein Recht einkaufen, zu welchem Kurs ich verkaufen möchte. Also ist natürlich klar, wenn ich sage, ich möchte jetzt zu einem Kurs verkaufen zu 16.000 Punkten, der höher liegt, dann wird das deutlich teurer sein, weil ich damit direkt Geld verdiene, als wenn ich sage, ich möchte in einem halben Jahr zu 14.000 Punkten verkaufen, ja, wo es fraglich ist, ob wir überhaupt auf die 14.000 fallen. Ja, und da ist es wichtig, dass ich mir halt überlege, bis wohin kann so eine Aktie oder kann so ein Index fallen. Sagen wir mal jetzt im DAX, sage ich, ja, ich gehe davon aus, dass der DAX nochmal unter 14.000 Punkte fällt. Ja, dann wäre das, dass ich dann da vielleicht nur eine kleine Schwelle draufrechne, also dann sage ich so 14.500, und das wäre dann mein Basispreis, ja, weil ab diesen 14.500 verdiene ich ja Geld. Ja, das heißt also, der Basispreis sollte immer etwas höher sein als quasi das im Prinzip Worst-Case-Szenario, was ich halt absichern will. Und das kann man so ein bisschen als Daumenregel nehmen, wenn man jetzt so einen Putschein nimmt. Ne? Oder wenn ich halt einen Knockout nehme, und dann muss ich halt eigentlich im Prinzip nur nach oben hin überlegen, wie weit kann der Kurs denn noch steigen, ja, weil er darf natürlich oben nicht meinen Knockout erreichen. Ja, also das sind so die beiden Punkte. Und ansonsten gibt mittlerweile auch gute Einführungsbücher dazu. Da kann man auch einfach danach gehen, was ist tatsächlich populär an Büchern. Damit macht man nicht viel falsch, aber einfach, dass man schon mal so eine grobe Hausnummer hat, wie man da vorgehen kann.
Ja, und das Risiko, das man hat, ist quasi die Wertlosigkeit des Papiers, das man gekauft hat. Also der Kaufpreis für eins von den beiden Optionsscheinen oder Knockout. Ja. Sonst ist ja kein Risiko dahinter.
Nee, genau, richtig. Das ist also von daher ein großer Vorteil. Das ist tatsächlich wie eine Feuerversicherung, wo man eigentlich eher froh ist, wenn sie halt nicht eintritt, aber wo man auch weiß, wenn es eintreten sollte, dass man dann auch eine gewisse Entschädigung sozusagen bekommt dann. Ne?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt einigen hier, die es noch nicht versucht haben, Spaß macht mal oder Lust, Neugier geweckt hat, das mal auszuprobieren. Gibt es noch Methoden oder andere Strategien, wie man was absichern könnte, die du spannend findest?
Schwierig. Also wie gesagt, weil es gibt natürlich so die Lehrmeinung, dass man halt über ganz gewisse andere Assets halt streuen kann, ne? Dass man, sagen wir, zum Beispiel dann halt Anleihen kauft oder was auch immer. Das, was man aber sehen kann, was zum Beispiel auch so ein Thema war bei mir an der Uni in meiner Abschlussarbeit, dass einfach, wenn eine Panik kommt, also wenn der richtige Börsencrash kommt, dann werden die Märkte sehr, sehr abhängig voneinander. Das heißt, da kann man sagen, fällt Butter, fällt Käse. Also wir haben zum Beispiel, wir haben das auch gesehen, dass das Anleihen 2008 in der Immobilienkrise, die fielen auch um 50%. Da hattest du eine Heidelberg-Zement-Anleihe, die war auf einmal anstatt 100 Euro, war die nur noch 45 Euro wert. Ja, und das heißt, also da ist es im Prinzip schwierig, dass man sagen kann, ich kann also tatsächlich über eine Streuung von alternativen Anlageklassen oder aber auch im Prinzip Immobilien oder so, ich kann mich davor schützen, sondern das ist im Regelfall, wenn es wirklich zum harten Börsencrash kommt, nicht der Fall. 2008 fiel alles. Immobilien, Aktien, Anleihen, Gold, alles. Ja, also von daher, da ist also tatsächlich das einfache Mittel, dass man also sagt, ich schichte ein bisschen um in Cash, wenn ich da eine Sorge habe, oder aber, dass ich halt sage, wenn ich konkret was sehe, ich sichere es tatsächlich mit einem Putschein ab oder mit einem Knockout ab, dann also aus unseren Auswertungen das deutlich bessere.
Das ist im Grunde ja die einfache Pantoffelportfoliostruktur, wie sie ja durch die Medien geht im Moment. Ich habe ein MSCI World und ich habe Cash.
Und da muss man sagen, also sowas im Prinzip freut mich auch, dass also dass die Medien mittlerweile da auch, ich sag mal, sehr, sehr seriös unterwegs sind und sowas berichten. Ja, es gab auch mal Zeiten, wo dann im Prinzip große Medien anfingen, den Leuten zu erklären, wie sie auf fallende Kurse setzen, obwohl das absolute Anfänger waren, also nicht jetzt hier eine deutsche Börse, ja, die jetzt im Prinzip regelmäßig zuschauen und wo das Publikum informiert ist. Und das ist, ja, das ist gut. Wie gesagt, ich sagte ja auch zu Anfang, grundsätzlich, dass man langfristig Aktien hat, breit gestreut, das ist eine richtig super Sache. Und deswegen sprechen wir auch, wie man im Prinzip ganz gezielt etwas machen kann. Wer sagt, der ist da schon etwas fortgeschrittener. Ja, ansonsten ist immer ganz gut, wenn man nicht so viel investiert hat, dass man nicht mehr schlafen kann, wenn es mal 20-30% runtergeht, sondern man sagen kann, gut, ich habe gute Werte, ja, und die guten Werte, die werden auch in Zukunft wieder steigen dann.
Hier ist eine Nachfrage zu deiner Optionsscheinstrategie, also dass ich mit einem Putpass absichere. Wenn du jetzt eine Meinung hast für März 22 und suchst den entsprechenden Optionsschein, wann würdest du den rollieren? Also wann würdest du den gegen den anderen austauschen? Bei Verfall oder früher?
Man kann die oder man sollte die, das aber auch bitte einmal mit dem Steuerberater absprechen, man sollte die ganzen Scheine nicht komplett wertlos verfallen lassen, sondern da schon, ich sag mal, eine Woche früher rausgehen, aber im Prinzip viel, viel früher muss man das nicht machen. Also man kann schon, ich sag mal, sagen, dass bis auf ein, zwei Wochen, dass man dann also auf die Fälligkeit geht.
Okay, das ist ein guter Tipp. Dann jetzt frage ich mal in die Runde unsere ganzen Zuschauer, wenn jetzt noch Fragen sind, dann ist genau der Moment, sie zu stellen, weil ich keine mehr habe, ich selbst. Okay, Marc, dann nochmal an dich. Hast du noch so einen Punkt, den du den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier mitgeben möchtest?
Nee, ich glaube, alles im Prinzip gesagt. Und wenn noch Fragen sind, gerne melden. Also Sie können mich gerne auch erreichen unter smartmarkets.de. Das ist meine Firma, die ich habe. Oder ich werde auch ab Anfang nächsten Jahres jetzt wahrscheinlich bei Follow My Money sein, dass man mir da folgen kann. Das sind so die Kontaktmöglichkeiten. Und ansonsten denke ich mal, Edda, wenn Fragen zu dir kommen, auch gerne weiterleiten. Also freue ich mich und danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte.
Danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Und diese Session wurde wie immer aufgezeichnet und wir senden Ihnen den Link dazu zu. Und nächste Woche machen wir weiter mit ein bisschen Psychologie, könnte aber in eine ähnliche Richtung gehen, nämlich mit Christian Kirchner von der Finanzszene. Und er wird mit Fabienne Lindner über Tücken in der Geldanlage sprechen. Und wir wünschen wie immer natürlich allen hier viel Erfolg, auch beim Absichern. Und gute Börsenzeit. Danke dir, Marc,
und bis bald. Ja, danke dir, Edda.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.